Gott betrachten können. Dass wir Freiheit haben, dass wir uns immer noch hier versammeln dürfen, Gemeinschaft haben mit dir, das Wirken des Heiligen Geistes an uns zulassen, uns segnen lassen, uns trösten lassen, uns auferbauen lassen. Das alles kommt von dir, weil du uns so grenzenlos liebst, jeden Einzelnen. Darum segne jetzt die Zeit unter deinem Wort. Lass uns hören und verstehen, was du uns sagen möchtest. Amen. Wir haben gesungen eben in zwei Liedern und da kam das Thema Freiheit vor. Wir sind frei. Wie frei sind wir denn? Wie frei bist du? Bist du frei? Wirklich richtig frei? Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Es gibt Situationen, die rauben uns die Freiheit und an denen können wir nichts ändern. So gerne wir es möchten. Dann wollen wir eigentlich gar nichts mehr hören, eigentlich nur noch, wo kriege ich jetzt Hoffnung her, wo kriege ich jetzt Trost her? Alles andere tut weh. Aber manchmal ist es auch so, es gibt auch eine andere Seite, dass wir unfrei sind, weil wir uns selbst im Weg stehen. Das gibt es auch. Weil wir Dinge, die nicht zu uns gehören, einfach nicht bereit sind loszulassen. Ich möchte mit uns über Freiheit reden heute Morgen. Das Thema heißt, in Freiheit leben, aber wie? Und ich möchte ein Wort am Anfang dazu lesen aus Jakobus 1, die Verse 18 bis 27. Und da heißt es, er hat uns gezeugt nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, auch dass wir wären Erstlinge seiner Kreaturen. Darum, liebe Geschwister, ein jeglicher Mensch sei schnell zu hören, langsam aber zu reden und langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Darum so leget ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmet das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist, welches kann eure Seelen selig machen. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, wodurch ihr euch selbst betrügt. Denn so jemand ist ein Hörer des Wortes und nicht ein Täter, der ist gleich einem Mann, der sein leiblich Angesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er gestaltet war. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. So sich jemand unter euch lässt dünken, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern täuscht sein Herz, des Gottesdienst ist eitel. Ein reiner, unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich von der Welt unbefleckt halten. Vielleicht kommt euch dieses Wort nicht so angenehm vor. Ein starkes Wort mal wieder. Und es ist nicht so einfach, damit umzugehen. Es gibt Situationen, die wir nicht ändern können, die wir nicht beeinflussen können. Und manchmal können wir darüber zornig werden und sagen, warum muss das mir passieren? Oder wie auch immer. Und dann finden wir keine Antwort. Und schöne Reden, mit denen uns Leute beschwichtigen wollen, verstärken vielleicht noch unseren Schmerz. Wenn wir den Jakobusbrief lesen, dann fühlen wir buchstäblich, dass wir in einer starken christlichen, dass wir einer starken christlichen Persönlichkeit gegenüberstehen. Wir haben es mit sehr wuchtigen Gedanken zu tun, die kurz und originell, aber sehr inhaltsreich an Sinn und Weisheit sind. Es geht dem Verfasser nicht um die Ausstellung gedanklicher Systeme, Aufstellung gedanklicher Systeme, sondern um die aufrichtige Beobachtung des Willen, des göttlichen Willens. Selbsttäuschung, Verkehrtheit des Natürlichen, also des fleischlichen Herzens, deckt Jakobus schonungslos auf. Und alles, was der biblischen Nachfolge zuwiderläuft, wird streng gerügt. Das mag sein, dass wir diesen Brief nicht gerne lesen. Aber es gibt Situationen in unserem Leben, wo es notwendig wird, uns genau damit auseinanderzusetzen. Jakobus ist ganz offensichtlich ein sehr seelsorgerlicher Mann gewesen, der in seiner Haltung sehr praktisch verständig ist. Enthusiastische religiöse Symptome sind bei ihm nicht auszumachen. Er bietet uns die tiefe, ruhige Überzeugung der Anwendbarkeit der Worte Jesu auf das wirkliche Leben. Und dieser Jakobus schreibt nun diesen Brief, der im Gegensatz zu anderen Briefen nicht einen durchgehenden Gedanken enthält, sondern kurz und prägnant zu mehreren Themen Stellung nimmt. Es geht hier um das Leben eines Christen unter Christen inmitten einer völlig andersartigen Welt. Jakobus spricht zu Gemeinden, deren Gottesdienst zur Form und deren Reden zum Glauben zur Formel zu werden drohen. Er weist auf konkrete Missstände im Gottesdienst und im Christen- und Gemeindeleben überhaupt hin und er betont, dass lebendiger Glaube Früchte trägt. Ein Widerspruch? Nein. Der gesamte Jakobusbrief setzt sich mit Glauben auseinander. Er tut dies in 4 Abschnitten, indem er sagt, erstens, der Glaube erweist sich in Anfechtungen. Da steht nichts von einfach. Da steht nur, der Glaube erweist sich in Anfechtungen. Das mag schwer sein und ist auch gelegentlich schwer. Das zweite ist, der Glaube erweist sich in Werken. Dann sagt er uns, der Glaube erweist sich im Reden und der Glaube erweist sich im Alltagsleben. Der Abschnitt, den ich eingangs gelesen habe, aus dem Wort, gehört in die zweite Kategorie. Der Glaube erweist sich in Werken. Werke, von denen uns Paulus erzählt hat, nicht durch eigene Werke, sondern durch Glauben werden wir gerettet und gerechtfertigt. Und trotzdem, das ist das Schlüsselwort des ganzen Jakobusbriefs, Werke. Jakobus sagt in Kapitel 2, Vers 26, der Glaube ohne Werke ist tot. Hat er damit Paulus widersprochen? 400 Jahre haben sie gebraucht, um diese angebliche Rede zu verstehen. Weil sie sagten, einer kann hier nicht die Wahrheit sagen. Wenn Paulus sagt, Glaube ohne Werke, ohne eigenes Zutun, und Jakobus sagt, ohne Werke ist der Glaube tot, was ist denn da los? Die Lösung ist ganz einfach. Paulus spricht von der Rechtfertigung, die durch die Lebensübergabe, durch Buße, Bekehrung, Wiedergeburt, Taufe stattfindet. Und Jakobus spricht von den Früchten des Geistes, die in unserem Leben entstehen sollen. So löst sich das auf. Erst im Lauf des 4. Jahrhunderts wurde der Jakobusbrief als letzter in den Kanon der Bibel aufgenommen, weil sie sich vorher nicht einigen konnten. Wer sagt die Wahrheit? Und richtig, im Römerbrief lesen wir ja ganz deutlich, dass wir durch Glauben ohne eigene Werke gerechtfertigt sind. Und diese unsere Rechtfertigungslehre, die wir ja auch für biblisch halten, soll und darf überhaupt nicht angezweifelt werden. Natürlich sind wir ohne eigenes Zutun aus Gnade vor Gott gerechtfertigt. Er hat uns mit seinem teuren Blut erkauft, freigekauft, weil er uns unendlich geliebt hat. Und das ist wunderbar, dass Jesus Christus von Nazareth den ganzen Weg für uns gegangen ist, bis zum Tod am Kreuz, und in der Auferstehung in das Leben, das ich überhaupt erst Leben nennen darf. Das glauben wir und davon leben wir. Und davon spricht Jakobus. Das Thema, um das es Jakobus geht, hat mit der Rechtfertigung nichts zu tun. Und das haben die Menschen lange nicht verstanden. Nun wollen wir sehen, wie wir da heute Morgen weiterkommen miteinander. Jakobus setzt erst ein, nachdem wir von Gott gerechtfertigt sind. Nachdem wir Jesus um Vergebung unserer Schuld gebeten haben und nachdem wir das neue Leben empfangen haben. Und Jakobus redet nicht davon, dass wir irgendetwas tun sollen, damit wir vor Gott gut dastehen. Er redet davon, dass man das Wort Gottes tun muss. Und er beklagt, und das tut er wirklich zu Recht, dass viele Christen nur Hörer des Wortes sind. Das ist zu wenig, sagt Jakobus völlig zu Recht. Und er fügt hinzu, der Glaube ohne Werke ist tot. Und nun sagt er zunächst, dass die Werke, von denen er spricht, durch das Wort der Wahrheit, dass die Werke, von denen er spricht, durch das Wort der Wahrheit gewirkt sein müssen, weil wir nur dann gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sind. Und in Vers 25 heißt es, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat, und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Wortes, des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Das heißt auf Deutsch, das Wort Gottes ist das vollkommene Gesetz der Freiheit. Wir sind aufgefordert, in dieses Wort hineinzuschauen und dabei zu bleiben. Das heißt, wir sollen es annehmen. Wir sollen es für die Wahrheit halten, und zwar so, wie es geschrieben steht, und nicht, wie es für uns angenehm ist. Das ist ja von einigen Zeitgenossen so die Lieblingsbeschäftigung, das Wort so hinzudrehen, dass es ihm passt. Das machen wir nicht. Wir sollen es nicht nur hören, sondern wir sollen es tun, und wenn wir es tun, dann wird es eine Wirkung haben. Es wird wirken. Es wird ein Werk des Glaubens sein. Und damit bin ich beim Thema heute Morgen. In Freiheit leben, aber wie? Das ist eine höchst seelsorgerliche Angelegenheit. Denn die wichtigste Aufgabe des Seelsorgers im Dienst an Christen ist, dem anderen auf dem Weg der Heiligung voranzuhelfen. Ich möchte nun mit euch über solche Werke des Glaubens sprechen, die es zu tun gilt. Meine Frau und ich, sie beteiligt sich ja auch an Seelsorgegesprächen immer wieder. Wir arbeiten zu 70% mit gläubigen Christen und zu 30% mit Menschen, denen wir auf dem Weg zu Jesus helfen. Ich möchte heute über unsere Arbeit mit Christen sprechen. Wir sind über viele Gemeindegrenzen hinweg Seelsorger, denn wir werden zu vielen Menschen zum Gespräch eingeladen, die sich aus allen möglichen Gemeinden immer wieder an uns wenden. Wenn man es nicht selbst erlebt, dann glaubt man kaum, wie viele Probleme Christen haben. Und das Erstaunliche ist, dass viele Christen selbst die Ursache ihrer Probleme sind. Wisst ihr warum? Weil sie nicht das tun, was in der Bibel steht. Weil ihr Glaube ohne Werke ist. Und wenn sie dann erzählen, in welcher Situation sie sind, dann spürt man fast hautnah, wie ihr Glaube am Sterben ist. Sie haben es oft genug nicht gelernt, loszulassen. Loszulassen, was nicht zu ihnen gehört. Verletzungen, die andere an uns begangen haben, wo sie darauf warten, dass die Verletzer irgendwann mal vorbeikommen, um sie wieder ins Recht zu setzen. Das passiert aber in der Regel nicht. Viele Verletzer haben überhaupt kein Empfinden dafür, dass sie jemand anderen verletzen. Das tun die einfach aus Unbedachtheit. Und die Christen, die das mit sich rumschleppen und nicht bereit sind, loszulassen, die haben dann irgendwann Schwierigkeiten, in den Gottesdienst zu gehen. Ihnen fehlt die Motivation. Sie haben Schwierigkeiten zu beten. Sie lesen das Wort Gottes nicht mehr. Sie sind müde und lustlos, traurig und entmutigt, unglücklich. Und dabei haben sie selbst den Schlüssel in die Freiheit und sie benutzen ihn nicht. Irgendwann raffen sie sich dann auf und kommen zum seelsorgerlichen Gespräch. Dann sagen sie, wir können nicht mehr. Wir können nicht mehr. Hilf uns. Mich rief eine Mutter an, die im ständigen Streit mit ihren Kindern war, mit ihrer Tochter und ihrem Sohn. Und die haben nur noch über Rechtsanwälte miteinander geredet. Die Familie war arm, der Anwalt war reich. So muss man sich das vorstellen. Und irgendwann ist das so eskaliert, dass die Mutter weinend anrief und sagte, ich kann nicht mehr. Ich kämpfe seit Jahren, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Was glaubt ihr, was ich ihr gesagt habe? Ich habe gesagt, endlich. Endlich hörst du mal auf zu kämpfen. Das Geheimnis liegt nicht im ständigen Kampf, das Geheimnis liegt im Loslassen. Lass mal deine Kinder los. Richtig los. Hör mal auf zu kämpfen. Und siehe da, ich kenne die Familie. Sie wohnt in Schleswig-Holstein. Und sie leben sehr einträchtig, Mutter und ihre beiden Kinder zusammen, weil die Mutter endlich mal losgelassen hat, anstatt zu kämpfen. Das Geheimnis liegt nicht im Kampf, das Geheimnis liegt im Loslassen. Aber es hilft nicht, wenn unser Glaube keine Werke hat. Und eines dieser Werke ist loszulassen, was zu uns nicht gehört. Wenn mich jemand verletzt, dann gewähre ich ihm Vergebung, entweder im Gebet oder ich gehe zu ihm hin. Und dann ist das Thema für mich erledigt. Wenn der andere nicht will, ist das nicht mehr meine Verantwortung. Ich muss aufpassen, dass ich selber in Freiheit bleibe, weil ich mich unfrei mache dadurch, dass ich nicht aufhöre, dass ich weiterkämpfe, dass ich Recht haben will. Das wird nichts. Das schaffen wir nicht. Wenn wir über Werke nachdenken, meinen wir schnell, wir müssten dem anderen was Gutes tun. Auch das ist so eine Sache. Etwas Praktisches, anderen Menschen helfen, vielleicht ihnen etwas schenken. Das ist ja per se erstmal gut. Aber es gibt ja auch die Zeitgenossen, die immer sehr schnell entdecken, dass wir nicht Nein sagen können. Das hat schon wieder was mit unserer persönlichen Unfreiheit zu tun. Wir wollen nicht, dass der andere negativ über mich denkt und deswegen erfülle ich seine Wünsche. Und was mache ich damit? Ich sorge dafür, dass der sein eigenes Leben nicht in Ordnung bringt, weil wir machen ja die Dinge für ihn. So einfach ist das. Ich möchte euch heute Morgen ein Geheimnis verraten. Ich möchte euch erzählen, worüber wir mit Menschen in seelsorgerlichen Gesprächen reden. Natürlich ohne Namen zu nennen und keine Beispiele aus der hiesigen Gegend. Ich war 18 Jahre in Baden-Württemberg, da kann man das nicht zurückverfolgen, falls ein Beispiel kommt. Das ist wichtig. Wir reden mit den Menschen über die Werke des Glaubens. Wir zeigen ihnen geistliche Prinzipien. Geistliche Prinzipien, die in dieser Welt sind. Wir müssen sie weder kennen, wir müssen auch nicht an sie glauben. Sie sind einfach existent und sie laufen ab. Es gibt immer wieder Probleme, die in der Familie Tradition haben. Und deshalb beginnt unser Gespräch mit Menschen in der Seelsorge. Wer schon mal da war, hat das schon mal miterlebt. Gerade auch mit Erwachsenen fange ich an mit dem vierten Gebot. Und da heißt es was? Kommt drauf an, wie man es zählt, ne? Ich rede von der katholischen Kirche zählt die Gebote anders. Habt ihr das gewusst? Ich rede von dem Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohl ergehe und du lange lebest auf Erden. Die Eltern ehren, das ist das einzige Gebot, in dem eine Verheißung enthalten ist. Diese Verheißung besagt, dass in jedem Bereich, in dem du deine Eltern ehren konntest, das Leben mit dir gut sein wird. Jetzt kehre doch mal den Umkehrschluss, wenn du das nicht tust. Dann heißt es, dann wird das Leben eben nicht gut mit dir sein. Wer will das schon? Aber über diese Schwelle zu springen, ne, und die Dinge zu klären, das ist manchmal so schwierig, dass man es nicht schafft. Ehren, das meint ja nicht, die Fehler der Eltern oder die Fehler der Kinder zu rechtfertigen oder für gut zu erklären. Das wäre völlig falsch. Ehren meint gehorchen oder auch Respekt entgegenbringen. Es meint lieben, wertschätzen, pflegen und vergeben. Nun haben wir das Problem, dass uns Menschen begegnen, die haben oder hatten Eltern oder auch Kinder, die einfach nicht ehrwürdig sich verhalten. Was machen wir denn nun? Die viele Fehler haben und Gott möchte, dass wir es trotzdem versuchen. Warum? Ich sagte es eben schon, die Kehrseite des vierten Gebotes ist, in jedem Bereich, wo du deine Eltern nicht ehren kannst, wird das Leben mit dir nicht gut umgehen. Und du wunderst dich. Und das Wort Gottes ist wahr und seine Gesetze sind gültig. Wenn wir von der einfachen Bestimmung der grundlegenden Ordnung Gottes abweichen, in diesem Fall vom Ehren der Eltern, dann tritt Unordnung ein. Dann wird ein zweites, anderes göttliches Gesetz zum Tragen kommen. Denn das Normale ist, dass wenn wir unsere Eltern nicht ehren können, dann werden wir sie in unserem Herzen verklagen, an dem Punkt, wo sie nicht ehrwürdig sind. Und dann erleben wir, wenn wir in 1. Korinther 2 lesen, wie sich unser Leben da erfüllt, wo es heißt, richte nicht, auf dass du nicht gerichtet wirst, denn womit du einen den anderen richtest, wird es dir selbst widerfahren. Auweia. Diese Gedanken muss man sich auch erstmal zu Gemüte führen, um frei zu werden. Da haben wir einen wichtigen Grund, warum Probleme sich innerhalb von Familien wiederholen. Gott spricht von einer ganz besonderen Form des Richtens. Es geht nicht um Beurteilen, ob zum Beispiel einer gut Auto fahren kann oder ob ein Geschäftsmann vertrauenswürdig ist. Menschen bewerten einander in fast jeder Lebenssituation. Und Bewertungen, die wir mit verständigem Herzen treffen, fallen nicht unter diese geistliche Gesetzmäßigkeit und unter diese Strafe. Es geht vielmehr darum, wenn wir Menschen mit unreinem Herzen richten, mit Vorwurf, mit Neid, mit Wut oder Hass, dann wird Gottes unweigerliches Gesetz uns treffen und es wird entsprechende Vergeltung bringen. Unser Richten wird sich gegen uns selbst kehren und wir werden sehen, dass das Leben uns nicht wohl will. Wie merkwürdig. Auf einmal geht uns auf, die Probleme, in denen wir stecken, haben nicht nur mit dem anderen zu tun, sondern auch mit uns selbst. Zu den beiden erwähnten Gesetzen kommt ein weiteres hinzu, das ist das Gesetz von Sehen und Ernten. Wir werden sehen, dass unser Lohn für das, was wir tun, uns nicht vorenthalten wird. Wir werden den Folgen unserer fleischlichen Taten nicht entrinnen. Auch dann nicht, wenn wir aufgrund großer seelischer Wunden, die uns durch andere zugefügt wurden, einfach nur falsch reagieren. Auch wenn wir denken, wir haben mit einer Sache nichts mehr zu tun, weil es schon so lange her ist, wir werden trotzdem Böses ernten. Saat und Ernte. Und ich habe Ingrid schon ein paar Mal gefragt, die was davon versteht, weil sie aus der Landwirtschaft kommt. Habt ihr schon mal erlebt, dass ein Landwirt am Tag der Aussaat erntet? Hier sehen wir das geistliche Problem. Es kann lange dauern und wir kriegen gar nicht mehr zusammen, warum es uns eigentlich nicht gut geht. Und doch hat es damit zu tun, dass wir Gottes Wort in unserem eigenen Handeln nicht beachten. Wir setzen durch unser Verhalten Kräfte in Gang, die sich möglicherweise gegen uns selbst richten. Und das geschieht oft nicht sofort. Denn wir ernten ja nicht zur Zeit der Aussaat. Die Ernte kann erst Jahre später kommen, wie an unserem Pfirsichbaum. Ich muss 5 Jahre warten, bis der Früchte trägt. Und dann kommt uns vielleicht auch eine Sache plötzlich ins Bewusstsein. Und das scheint ja nach menschlichem Ermessen zutiefst ungerecht zu sein. Gott ist aber gerecht. Gerechtigkeit ist sein wichtigstes Attribut. Aber das Leben ist nicht gerecht. Und das ist so seit dem Sündenfall. Deshalb sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus, der am Kreuz alle Ergebnisse unseres Sündigens auf sich nahm. Und seine Gnade erwartet von uns nur eins: das Erkennen und Bekennen unserer Sünde. Dazu müssen wir manchmal erst verstehen, wo sie liegt. Was geht in unserem Herzen vor gegenüber Menschen, die uns Unrecht getan haben, die uns geschädigt haben? Kann das sein, dass unsere Reaktion in unserem Herzen darauf was mit Sünde zu tun hat? Gott erwartet von uns, dass wir das erkennen, dass wir uns selber prüfen, dass wir die Sünde, die mit der wir zu tun haben, dass wir sie auch bekennen. Bei unserer Bekehrung erschien bekanntlich Neues. Natürlich vergibt uns Gott die Schuld unseres Lebens. Aber wir sind es, die gerne immer wieder die alten Angewohnheiten und Eigenschaften weiterleben. Und da hilft uns der Glaube allein nicht weiter. Der Glaube muss Werke mit sich bringen. Ein weiterer Punkt, über den wir immer wieder intensiv in seelsorgerlichen Gesprächen reden, ist Jesu Aufforderung, ausgesprochen durch Johannes dem Täufer: erneuert eure Gedanken. Wie wir uns verhalten, das fängt in unseren Gedanken an. Wir machen eine Erfahrung, wir haben ein Erlebnis und erzählen uns von diesem Erlebnis eine Geschichte. Und diese Geschichte halten wir für wahr. Wenn die aber nicht wahr ist, davon wieder Abstand zu nehmen, das ist auch eine extreme Schwierigkeit. Das schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Erneuert eure Gedanken. Das ist überhaupt nicht neu. Das ist so alt wie die Bibel selbst. Das Wort Gottes ist uns dazu gegeben, dass wir unser Leben so gestalten können, dass wir glücklich und zufrieden sind. Und das gelingt dadurch, dass wir die Lebensweise, die uns das Wort Gottes anbietet, im Alltag praktizieren. Der erste Schritt, den wir aktiv tun müssen, ist, eine Überzeugung zu entwickeln, so zu glauben, dass sich unser Leben durch das Wort Gottes verändert, wenn wir es für uns in Anspruch nehmen. Und einer der wichtigsten Bereiche, die in unserem Leben Veränderung benötigen, das sind unsere Gedanken. Die Bibel lehrt uns, dass in unseren Gedanken nicht nur positive, sondern auch böse Gedanken sein können. Und die bösen Gedanken gilt es zu zerstören. In 2. Korinther 10, Vers 5 lesen wir, dass die Waffen unseres geistlichen Kampfes nicht fleischlich sind, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Und wir sollen alles zerstören, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken unter den Gehorsam Christi gefangen nehmen und bereit sein, allen Ungehorsam zu verbannen und den Gehorsam zu erfüllen. Hier haben wir es doch mal schwarz auf weiß. Hier steht geschrieben: unser Kampf ist nicht fleischlich, sondern geistlich. Und ich erlebe das in der Seelsorge immer wieder. Wenn Menschen anfangen, sich auf das Wort Gottes einzulassen, wirklich aus dem Herzen heraus einzulassen, kommt Veränderung. Manchmal kommt sie sofort, manchmal dauert es ein bisschen, aber sie kommt. Wir haben es hier mit einem geistlichen Prinzip zu tun, das leicht eigentlich in die Praxis umzusetzen ist. Aber erstaunlicherweise ist es den meisten Christen noch völlig unbekannt. Natürlich möchten wir glückliche Menschen sein und unser Leben fest in der Hand haben. Aber wie oft greifen wir auf der Suche nach Glück und Frieden zu Methoden, die uns unglücklich machen? Wir verbeißen uns in Ziele und strecken uns nach Dingen aus, die wir nicht erreichen können. Wir glauben, um glücklich zu sein, ein anhaltendes Wohlbefinden und permanente Zufriedenheit mit uns selbst und mit anderen ist notwendig. Dabei gibt uns die Bibel eine völlig andere Definition. Sie bezeichnet Glücklichsein als Wohlsein. Wohl dem, der nicht sitzt im Rat der Gottlosen, heißt es in Psalm 1. In der Bergpredigt spricht Jesus von Menschen, die selig bzw. glücklich sind. Das sind Menschen, denen es eigentlich sehr gut geht. Menschen, die die Freude ihres Lebens und volle Zufriedenheit in der Güte Gottes und seiner Errettung finden, und zwar unabhängig von allen äußeren Umständen. Wir brauchen nicht Opfer irgendwelcher Umstände, Ereignisse oder in zwischenmenschlichen Beziehungen zu sein. Wir brauchen auch nicht im Gefängnis einer ständig verwundeten Gefühlswelt leben. Ich möchte nur nicht den Eindruck erwecken, dass alle unsere Probleme grundsätzlich etwas mit falschen Gedanken zu tun haben. Das wäre auch nicht richtig. Es gibt tiefe Verletzungen durch seelische Verwundungen, die uns angetan wurden, die viel Liebe, Geduld und Fürsorge bedürfen. Es gibt auch Verwundungen durch Schicksalsschläge, selbstverständlich, die uns das Leben schwer machen. Aber viele Dinge, die uns Kopfzerbrechen bereiten, haben Hintergründe, an denen wir selbst aktiv arbeiten können, indem wir Täter des Wortes werden. In unserer praktischen Seelsorgearbeit üben wir das mit Menschen. Wir nennen das manchmal Therapie des Irrglaubens. Ein Programm, das über 10 Gesprächsstunden läuft und das erstaunlich gute Resultate aufweist. Eheprobleme, Eifersucht, Ängste, ein gestörtes Selbstwertgefühl, das alles sind Probleme, wodurch die Erneuerung unserer Gedanken und unsere Vergebungs- und Versöhnungsbereitschaft Wunder über Wunder in unserem Leben geschehen, wenn wir Gottes Wort praktizieren und leben. In Freiheit leben aber wie, hieß die Frage. Das erste ist, dass unser Leben, unsere Gedanken, unsere Überzeugungen auf Wahrheit gegründet sind. Nur wenn wir die Wahrheit, das wahre Wort Gottes hören und an uns erfahren, können wir frei sein. Alles andere wird uns unfrei machen. Und wenn wir Schwierigkeiten haben, dann suchen wir die Lösungen, die Antworten in Gottes Wort und nicht in säkularen Hilfsmitteln. Wir suchen sie nicht in Menschenmeinungen und wir suchen sie auch nicht in religiösen Techniken. Auch dann nicht, wenn sie von sehr bekannten christlichen Leitern vertreten werden, sondern auch dann ist immer noch Gottes Wort Wahrheit und Richtstuhl für unser Leben. Wir leben diszipliniert und gewöhnen uns bewusst einen christlichen Lebensstil an. Das wird uns aus eigener Kraft nicht gelingen. Wir werden das nicht schaffen. Das wissen wir auch aus eigener Erfahrung und das wissen wir auch aus Gottes Wort. Und Gott weiß das auch. Deswegen erwartet er von uns auch nicht das Vollbringen, sondern das Wollen. Aber er möchte, dass wir aus Liebe zu ihm Täter des Wortes werden und bleiben. Egal welche Umstände. Dann werden wir in Freiheit leben können und uns die Freiheit in Jesus Christus von Nazareth auch bewahren. Wir sind nicht mehr gebunden an das Alte, an das Falsche, an das, was uns verletzt hat. Wir machen uns frei durch Gottes Wort. Wir dürfen Jesus wirklich zu unserem Herrn machen, über unser ganzes Leben und aktiv. Und dann ziehen wir das Lobpreisgewand an. Wer Gott preist, macht dem Teufel mehr Probleme, als er uns machen kann. Wir ziehen die Waffenrüstung Gottes an, so wie es uns in Epheser 6 dargestellt ist. Auch dies ist eine ganz bewusste und praktische Angelegenheit, bei der jeder einzelne Punkt extrem wichtig ist. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt, heißt es in Matthäus 4, Vers 4. Wir unterwerfen uns Gott und widerstehen dem Teufel nur dann, wenn wir Täter des Wortes sind. Und wenn wir die Hindernisse in unserem Leben, an denen wir uns festklammern, wenn wir sie rausschaffen. Es gibt keinen anderen Weg. Raus damit. Wir gehen in die Freiheit, wir haben den Schlüssel in der Tasche. Es ist wichtig, dass wir auch in die richtige Gemeinschaft pflegen, dass wir darauf achten, dass wir uns nicht verführen lassen von allerlei frommen Gerede. Wir wollen diszipliniert sein und nach dem trachten, was droben ist. Wenn wir das beherzigen, dann wird Jesus wahrhaftig der Mittelpunkt unseres Lebens sein. Amen. Herr Jesus, was legst du uns da vor heute Morgen? Vielleicht sagen wir knallhart, aber es ist wahr. Es ist wahr. Du hast uns einen Frieden verheißen, den die Welt nicht geben kann. Und wenn ich so in den Leib Christi schaue, dann ist dieser Frieden sehr oft abwesend. Und wir fragen uns und denken heute Morgen darüber nach, warum? Warum ist das so? Warum ist das so? Weil die Werke des Glaubens in unserem Leben fehlen. Geduld, Sanftmut, Freundlichkeit, mit dem der uns geschädigt hat. Halleluja. Danke, Herr, du machst uns aufmerksam, dass der Weg nicht schwer ist. Er erfordert unsere Überwindung. Und dazu segne uns, Herr, da hilf uns, dass wir da, wo wir bis jetzt gekämpft haben, aus unserem Fleisch heraus aufhören und uns auf dein Wort konzentrieren. Und du wirst in unserem Leben und in unserer Umgebung Wunder tun. Und dafür danken wir dir. Amen. Amen.